So, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben diese Woche Parashat Beshalach. Die Parasha beginnt mit dem Tag sozusagen nach dem Exodus oder während, nach dem Anfang, nachdem dass sie ausgezogen sind. Ich war heute wieder mal unterwegs, da habe ich entschieden, ich will mal was hören, vielleicht komme ich auf neue Ideen. Diesmal werde ich nicht den Shiur, den ich gehört habe, präsentieren, weil ich mit dem nicht einverstanden bin. aber dafür kann ich natürlich eine Gegenreaktion geben, ohne den Magid Shiur zu erwähnen. Es gibt gewisse, der Magid Shiur hat die folgende Frage gestellt: Wo sind die Leute an dieser Stelle, wo es heißt, im Anfang der Parasha, Vayihi unasvar b'shalach paro et ha'am, als der Pharao das Volk fortgesendet hat, v'lo nacham Elokim derech Eretz Plishtim, und der Allmächtige hat, v'lo nacham, hat sich nicht geführt. Das ist auch eine Frage, was ist, also Arzkoli besetzt das, wie ich das gesagt habe, hat sie nicht geführt, wie Rashi auch das aus dem Mechilta zitiert, Lo Nahag, ja, er hat sie nicht geführt auf dem Weg des Land der Philister, denn der ist nahe. Denn Gott Allmächtige sagte, Penji Nachem Aam, vielleicht wird das Volk bereuen, Bir Otam Milchama, als sie Krieg sehen werden, vor Krieg stehen werden, Veshavu Mitzrayim, sie gehen zurück nach Ägypten, und die Frage ist, wo sind sie her? Und dann kam das Argument von ein bisschen später, dass sie noch in Ägypten sind. Und was ich eigentlich vermisse in dem Shiur dort, ist, dass überhaupt das Begriff von genauen Grenzen, wie groß ein Territorium ist, einigermaßen ein modernes Begriff. Mhm. Die Tora kennt dieses Begriff. Das heißt aber nicht, dass die Ägypter diesen Begriff kannten. Und das heißt erst nicht, dass der Begriff passend ist, um diese Szene zu schildern. Was meine ich damit? Die Tora kennt das Begriff Grenze, denn die Tora gibt uns die Grenzen des geheiligten Landes. Das ist wichtig, weil es gewisse Gesetze gibt, die dort gelten. Also die Tora weiß, was eine Grenze ist, und die Tora lehrt, was eine Grenze ist. Aber wenn gestern oder vorgestern habe ich schon vergessen, wo ich das gelesen habe, einen Artikel über Ägypten, wo eben berichtet wurde, dass bis heute Ägypten ist ein Land, das schnell wächst, und von diesen fast 100 Millionen Leuten, die in Ägypten leben, lebt die übergroße Mehrheit in einem schmalen Streifen Land. Es hat sich seit der Zeit der Pharaos nicht viel geändert, nur es sind jetzt 100 Millionen, damals waren es viel weniger. Aber noch immer sind sie beim Nilus. Ja? Die Wüste, was ist die Wüste? Genau wie in Israel übrigens. Was ist der Negev? Ist der Negev nun Teil von Israel oder nicht? Ja? Weil ein Gebiet, dass man bewirtschaften kann, darüber kann man die Frage stellen, wem gehört es. Ja. Eine Wüste gehört niemand, auch dem anderen nicht. Ja, also nicht nur, es gehört mir nicht, dem anderen auch nicht. Die Pharaos hatten schon den Begriff der Grenzen, indem es Festungen gab. Man kann damit so mehr oder weniger eine Landgrenze schildern, Festungen, um zu verhindern, dass ein Heer Ägypten attackieren soll, um zu verhindern, dass irgendetwas geschehen soll, dass die Pharaos nicht in ihre Grenzen wollten. Aber dennoch ist es nicht zu vergleichen mit, ich glaube, das Beispiel zu dem mit der ungarischen Grenze. Es ist nicht so, dass dort ein Zaun, also 6 Meter breit und 2 Zaunen mit Stacheldraht und was weiß ich, also das Ganze hat nicht existiert. Ja. Und wenn bezählt Israel mit Mitzrayim, als Israel aus Ägypten herausgegangen ist, das zitiere ich aus dem Hallel, aus dem 114. Psalm in diesem Fall. Damit meinen wir, das ist jetzt wieder ungenau, aber was man in der rabbinischen Literatur Ir Mitzrayim nennen würde. Es gibt ja keine Stadt, die Mitzrayim hat, heißt. Aber was man damit meint, ist das bewohnte Gebiet.
Ja.
Es gab ein Gebiet, wo die Bene Israel lebten. Und von dort sind sie ausgezogen, dann waren sie in der Wüste. Sie sind schon weg. Ja? Der Magid Shiur, den ich dann angehört habe, der Vortragende wollte vorschlagen, dass der Pharao noch nicht besorgt war, weil sie waren noch in Ägypten. Also das finde ich Blödsinn. Milde gesagt. Aber dennoch, ja, also nein, sagen wir nicht Blödsinn, ist nicht nett. Aber ich finde es also nicht überzeugend. Nicht überzeugend. Aber sie waren noch im Einzugsgebiet, im Machtgebiet vom Pharao. Der Pharao glaubt, er kann noch relativ leicht diese Bnei Israel einholen und verhindern, dass sie weitergehen. Das ja. Aber sie sind schon weg. Ja. Ja. Gut, aber jetzt komme ich zurück. Dann, was ist denn hier geschehen? Sind wir die Karte von Ägypten in unserem mentalen, vor dem inneren Auge halten, dann wissen wir, Ägypten reicht bis an der Küste des Mittelmeers und spaziert man entlang der Küste. Achtung, die Küste ist heute nicht dort, wo sie vor 2.000, 3.000 Jahren war. Die Küste, also es gibt Erosion, es gibt auch Sand, das deponiert wird. Küsten sind dynamisch. Und das heißt auch, dass es heute nahezu unmöglich ist, um zu entscheiden, wo jetzt Yad Mizraim stattgefunden hat, wo, also Kriyat Yamsuf, wo die Spalten des Meeres. Wir wissen nicht, wo das war. Wir haben verschiedene Theorien. Ein Teil von den Orten, wo das war, sind Orte, die heute nicht so aussehen wie damals. Das macht es sehr. Es gibt verschiedene Vorschläge. Also es gibt einen Vorschlag entlang der Küste. Die Küste ist nicht mehr die gleiche Küste. Es gibt einen Vorschlag bei einem Meer, das zwischen Ägypten und der Sinaiwüste war. Und heute ist dort der Suezkanal. Das heißt, es ist nicht einmal möglich, um archäologisch die Städte auszuforschen. Es gibt die Städte nicht mehr. Sie ist ausgegraben worden. Fertig. Futschi. Gegangen. Derech Eretz Plishtim allerdings ist eben entlang der Küste mehr oder weniger Richtung Gazastreife. Die Plishtim, die eigentlich vermutlich in jener Zeit ein Volk war, also ein Seevolk, das vielleicht aus den griechischen Inseln entweder direkt oder indirekt angekommen ist. Die Plishtim lebten eben, hatten ihr Land, ihr Zentrum. Rund um Ashdod, Ashkelon, Gaza, ja, das war eigentlich das Gebiet der Philistim. Und das ist auch der kürzeste Weg, um von Lande Goshen bis zu Eretz Israel anzukommen. Und es heißt hier aber, Velo nacham Elokim, derech Eretz Philistim, der Allmächtige hat sie nicht geführt entlang dieses Weges. Kikarov wurde dann erst nahe. Was ist das Problem, wenn man schnell dort ankommt? Ist doch gut. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass was leicht zu erreichen, das ist auch überhaupt für das Leben eine schöne Sache. Was man leicht, die Errungenschaften, die man leicht erreicht, die verliert man auch schnell. Velo nacham Elokim derech Eretz Plishtim, Kikarovu, es ist zu nah. Und wenn sie sehen werden, dass Krieg ausbricht, dann werden sie Angst kriegen und sie werden zurückgehen. Eigentlich ist das taktisch ein bisschen ähnlich, nicht sehr, aber doch ähnlich zu zur militärischen Taktik, wo man die Brücken verbrennt. Wenn man nicht zurückgehen kann, dann kämpft man stärker. Das ist auch übrigens, was im modernen Staat Israel geschehen ist, mit dem Unabhängigkeitskrieg. Es gab ganz viele Soldaten im Heer, übrigens ganz viele sind gefallen. 1% der Bevölkerung, der damaligen israelischen Bevölkerung, ist im Unabhängigkeitskrieg gefallen. Das waren aber Menschen, die haben alles verloren. Die haben im Holocaust Eltern, Geschwister, wie ist das, Frauen, Kinder, sie haben ganze Familien verloren. Sie waren manchmal die einzige Überlebende oder waren sie zu zwei, drei. Sie konnten nicht zurück. Das war die letzte Chance. Sie hatten bereits den Tod in die Augen gestaut, in den Augen geschaut und hatten überlebt und hatten nirgendwo hinzugehen. Und deshalb haben sie hart gekämpft. Das war ihre einzige Chance. Ins Meer geworfen werden wollten sie nicht. Waren nicht bereit. Und während des Zweiten Weltkrieges hatten sie keine Waffen, die meisten. Ja? Und diesmal hatten sie Waffen. Das war nicht viel. Nicht die besten Waffen. Es gibt übrigens das berühmte Kanon Davidka. Ja, wer kennt noch die Geschichte? Davidka war so ein hausgemachter Mortier, heißt das auf Deutsch. Und Mörser, hausgemacht. Der war sehr ungenau. Der hatte die Tendenz auch kaputt zu gehen, also ziemlich schnell. Aber er machte sehr viel Lärm und der Lärm hat geholfen. Das war auch interessant. So, gut, das ist dann dieser erste Vers. Dann zweiter Vers. Der zweite Vers ist der 18. Vers des 13. Kapitels. Ja. Und Gott Allmächtig hat das Volk rund gehen lassen. Ja, er hat sie nun einen Umweg gebracht durch die Wüste nach Jamsuf. Das würde ich sagen, sollte die Theorie, dass irgendwo entlang der Küste Jamsuf war, in Frage stellen. Das ist nicht sehr überzeugend. Jene Theorie. Naja, die Küste war damals viel weiter als heute, aber dennoch, es heißt ja Derech Hamidbar, in Richtung der Wüste. Vachamushim alu bnei Israel meretz Mitzrayim. Und hier haben wir einen interessanten, erschreckenden Rashi. Chamushim. Was heißt Chamushim? Ich sage mal, was drin ist, weil nicht jeder, ich habe die Texte von Rashi jetzt nicht mitgebracht, das heißt, nicht jeder hat einen Chumash mit Rashi. Chamushim hat als Wurzel Chet Mem Shin. Wa Chamushim, das Wav ist und, nämlich Wav weg, dann Chamushim. Chamushim ist eine Mehrzahl, weg mit Yud Mem, dann bleibt Chamush. Chamush heißt eigentlich bewaffnet. Aber, und das sagt auch der Mechilta übrigens, also ein früher Midrash, dass sie bewaffnet waren. Das ist natürlich eine interessante Sache. Wie waren sie bewaffnet? Es war eine Bande Sklaven, die sich gerade befreit haben. Wie waren sie bewaffnet? Wir haben eine Parallelszene im Buch Schmuel. Nee, im Buch Richter. Nee, Schmuel. In Schmuel Aleph, wo die Plishtim die obere Macht hatten. Ja. Jahrhunderte gab es einen unangenehmen, gewalttätigen Wettbewerb zwischen den Plishtim und uns. Die Plishtim, was geschehen ist, wenn ich das sehr kurz zusammenfassen darf, ist, die Tora befiehlt, dass man sich in Israel etablieren soll und sorgen soll, dass man die Macht hat. Es gab sogar einen ganzen Vorgang, der in der Tora nicht in alle Einzelheiten ausgelegt ist und deshalb bewertet man ihn nicht immer korrekt, aber ein Vorgang, wie man Krieg zu führen hat, um das Land einzunehmen. Es gibt einen Vorgang in der Tora, wie man zuerst versucht, Frieden zu schließen und unter welchen Umständen. Das wird in solchen Werken wie Rashi in seinem Tora-Kommentar oder Maimonides in seinem halachischen Werk und anderen also weiter ausgelegt, wie hat man eigentlich Krieg geführt, wie hat man versucht, Frieden zu schließen, was für Schritte hat man unternommen und wann galt welcher Schritt. Was aber klar daraus kommt, ist, dass die Tora uns vorwarnt, dass man kein Machtvakuum entstehen lassen soll und dass man sorgen muss deshalb, dass man fest im Sattel sitzt. Es war noch lang vor der Genfer Konvention, man konnte sich nicht erwarten. Wenn heute die Feinde sich nicht daran halten, dann hat man sich damals erst nicht daran gehalten. Und deshalb war die Kriegsführung überall, ja, in allen Konflikten immer eine heftige Sache. Und das Ziel war aber, fest im Sattel zu sein. Allerdings war es nicht das letzte Mal, dass wir uns Sorgen gemacht haben um anderen Menschen, auch um unsere Feinde. Und wenn wir das Buch Schoftim mit dem Buch Josua vergleichen, insbesondere wenn wir Ende des Buches Josua mit Anfang des Buches Schoftim vergleichen, dann fällt etwas sehr interessant auf, nämlich es gibt eine ganze Liste von Orten in Josua, die man erobert hat. Das heißt, Josua war ein sehr erfolgreicher Feldherr und Anführer des Volkes Israel. Und man hat 31 Stadtstaaten besiegt und damit sollte man eigentlich Israel erobert haben. Und dann öffnet man das Buch Schoftim und alle Orte, die unter Josua erobert wurden, mehr oder weniger alle Orten, werden aufgelistet als Orte, die eben nicht erobert wurden. Was ist hier los? Die Antwort ist, die haben gekämpft, damit sie Fuß fassen können. Man wurde von den Knanitern bedroht. Ja? Die Knanniter wollten nicht, dass man kommen soll. Das sieht man auch zur Zeit von Moschee, als man verschiedenen Völkern gefragt hat, bitte, wir wollen durchreisen. Edom dürfen durchreisen. Edom sagt niet. Moab dürfen wir durchreisen. Moab sagt niet. Ja? Und dann kommen wir zu, wie heißt es, eigentlich gibt es noch, Amon hat auch noch in dieser Sache, wie wir einen Vergleich zwischen Buch Schoftim und der Tora sehen kann. Und dann kommt man zu Emori, also zu Sichon, und fragt, an dieser Stelle, Sichon ist auch nicht einverstanden, da sagen, bis dann fährt man immer rund, dann gibt es keine Chancen mehr rumzufahren. Ja? Oben im Norden gab es ganz mächtige Stadtstaaten. Es gab nicht die Möglichkeit, um zu versuchen, über das Gebirge in das Land hineinzudringen. Die Knaniten wollten nicht, dass wir kommen sollen. Die Tora sagt auch an einer Stelle: Es ist nicht, weil du so verdienstvoll bist, dass der liebe Gott dich beauftragt, dort Krieg zu führen und das Land einzunehmen, sondern weil sie so sündhaft sind. Eigentlich wären die Knaniter nicht so sündhaft, dann hätten wir als Nachbarn nebeneinander leben können, weil wir hätten das Erlaubnis nicht, sie rauszuschmeißen. Nur die Knaniter waren sehr degeneriert in ihrer Zivilisation, übrigens eine hochentwickelte Zivilisation. Sie haben uns archäologisch ganz viele, haben doch schöne Dinge gelassen, die uns zeigen, was für eine Gesellschaft das war. Nur diese Gesellschaft hatte eine Moral, die sehr weit von der jüdischen Moral ist. Einschließlich Menschenopfer und selbstverständlich Götzendienst und viele andere Dinge. Es gibt auch Gründe anzunehmen, dass dort, wie heißt es, Sexualmoral anders geschrieben wurde und noch vieles anderes. Und das wurde als große Sünde, wie heißt es, das kam durch als große Sünde und dann sagte liebe Gott, okay, weg. Auch dann haben sie die Chance bekommen, um Frieden zu schließen. Aber hat nur eine der Gruppen der Knaniter wahrgenommen. Und so gehen die Knaniter weg oder werden rausgezogen, glaubt man, aber in Wirklichkeit ist nicht das, was geschieht. In Wirklichkeit ist, man kämpft, damit man vor Ort bleiben kann. Und dann haben sie sich auf ihren Hügeln zurückgezogen und die Knaniter waren weiterhin dort. Das heißt, jetzt haben wir zwei feindselige Bevölkerungen, die vernetzt miteinander. Ja, gegen ihren Willen vernetzt miteinander auf einem Gebiet leben. Und das schafft ein Machtvakuum. Und dieses Machtvakuum haben die Plischtim ausgenutzt. Und sie haben sich so ausgedehnt. Und da haben wir diese Szene, wo die Plischtim verboten haben, dass man Waffen haben soll. Man soll keine Waffen für die Bnei Israel schmieden. Und jetzt haben wir keine Waffen. Und was tut man dann? Wie kämpft man? Ja? Eine Bauernrevolte eigentlich. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Das heißt, wenn hier steht, Vachamushim alu bnei Israel meretz Mitzrayim, dann stelle ich mir jetzt nicht vor, dass sie die höchste Technologie, die Pharao in seinem Heer hatte, höchste Kriegstechnologie zur Verfügung hatten, sondern mit Ach und Krach, was nur möglich ist, damit sie sich verteidigen können. Aber es gibt auch eine andere Erklärung, und das ist die erschreckende Erklärung. Sagt Rashi, Chamushim hat als Wurzel Chet Mem Shin. Das bedeutet, kommt eigentlich von Chamesh. Chamushim verfünftelt. Nur ein kleiner Bruchteil der Bnei Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Die übergroße Mehrheit ist nicht ausgezogen, weil sie auch nicht wollten. Und entsprechend hat der liebe Gott sie während der Plage der Dunkelheit sterben lassen. Sie wollten in Ägypten bleiben, dann bleiben sie dort. Und so ist nur ein kleiner Bruchteil ausgezogen. Immerhin soll das uns bewusst machen, dass sehr häufig, übrigens nicht nur bei uns Juden, sondern in unterschiedlichsten Umständen, nur ein kleiner Bruchteil der Leute motiviert ist, um große Projekte zu unternehmen, auch wenn das große Projekt das Projekt der Freiheit ist. Ja, sogar für die eigene Freiheit. Und das bringt mich zu einem Kommentar von Ibn Ezra, der sagt, leichter, ja, schwerer als die Juden aus Ägypten herausziehen zu lassen, war Ägypten aus den Herzen der Juden herauszuziehen. Das ist wie ein Zahn. Ja. Vachamushim, das ist genau, was Ibn Ezra eigentlich sagt. Ja, die meisten wollten nicht gehen. Man will nicht gehen. Und die.
Das ist ja auch in der weiteren Folge von der Parasha, dass die in Israel immer wieder sagen: Naja, warum hast du uns mitgenommen?
Das sind die gegangen sind.
Ja,
nicht die geblieben sind.
Aber die beschweren sich ja auch noch.
Ja, auch noch, wenn man schon geht, dann meckert man. Wenn man schon geht, dann meckert man. Gut. Immerhin haben wir auf eine Frage hingewiesen. Wir haben die Frage beantwortet, die Frage nicht gestellt. Wir können aber die Frage auch stellen. Wir haben die Frage meinetwegen gestellt. Wenn wir die erste Erklärung von Chamushim nutzen, dann wir hatten sie Waffen. Habe ich vorgeschlagen, wie ein Bauernkrieg, sie haben mit Ach und Krach etwas genommen. Es gibt auch eine andere Erklärung. Und die ist die von der aramäischen Übersetzung, vom aramäischen Übersetzer Onkelos. Diese Erklärung wird auch übrigens von Rashi zitiert. Nämlich, es heißt, ich lese vor, dass wir kein Aramäisch kennen, ist, okay, ich übersetze gleich. Ve'aschar Hashem yat'ama. Und der liebe Gott hat das Volk rund geführt. Orach Madbera, auf dem Weg der Wüste, Leyama desuf, zum Schilfmeer, Umezarzin Seliku Bene Israel, Me'arade Mitzrayim. Seliku herausgegangen, Bene Israel, die Kinder Israel, Me'arade Mitzrayim, vom Land Ägypten. Wie sind sie rausgegangen aus dem Land Ägypten? Mezarzin. Mezarzin, aramäisch Pendant zum Hebräisch Zrizut. Ja, Mesurazim, die waren eifrig, vorbereitet, fleißig. Ja, das ist eigentlich auch eine mögliche Erklärung. Sie waren nicht bewaffnet mit physischen Waffen, aber sie waren mental vorbereitet. Und auch dann, das kennen wir aus, ich habe schon von diesen Projekten gehört, es gibt einige Mal hat man das schon gemacht, so eine Biosphäre gebaut, in der sich einige Wissenschaftler und Freiwillige, also die Wissenschaftler sind hoffentlich auch Freiwillige, sich für einige Monate zusammen einsperren, um zu studieren, wie Menschen in Isolation miteinander umgehen, damit man einschätzen kann, was die soziale und viele technische Herausforderungen sind, sollte man Astronauten auf eine mehrmonatige oder mehrjährige Reise ins All schicken. Das war eine Vorbereitung erstens für International Space Station. Das ist eine Vorbereitung für den Tag, wenn man vielleicht ja, vielleicht nicht Menschen auf den Mars schickt. Ja? Und eigentlich ist das ist die Vorbereitung ist wichtig. Und trotz der Vorbereitung gibt es dann mit der größten Vorbereitung haben die Menschen mit großen psychischen Problemen zu kämpfen. Es ist nicht leicht, 18 Monaten 5-6 Leute zusammen zu sein. Und das ist auch, was hier geschehen ist, nicht mit allein sein. Die waren mit ganz vielen Leuten, sie waren vorbereitet und haben sie doch gemeckert. Gut. Jetzt springen wir ein bisschen. Und ich möchte, weil wir vom Meckern gesprochen haben, möchte ich ganz viel überspringen. Nach dem Spalten des, der Spaltung des Meeres, nach dem Lied, das darauf folgte, dass wir auch mal analysieren müssten, und beim Mann ankommen. So. Wir sind jetzt beim 16. Kapitel des zweiten Buch Mosche. Okay. Vayisume Elim, sie gehen fort aus Elim. Vayavo koladat ne Israel el midbar Sin. Sie kommen in der Wüste Sinan. Asher ben Elim uven Sinai. Das ist zwischen Elim und Sinai. Also wir sind hier in der Nähe vom Berg Sinai. Wir gehen ja dorthin. Achtung, wir wissen nicht, wo der Berg Sinai war. Es gibt auch verschiedensten Theorien. Ich will jetzt nicht bewerten, weil ich könnte darüber sehr lange sprechen und wir könnten auch streiten miteinander. Wir könnten auch lustigen Dingen anschauen und wir können Menschen anschauen, die archäologische Dokumentare drehen, die keine archäologische Bildung haben und noch viele andere interessante Dinge. Und das heißt übrigens nicht, dass Laien immer falsch sind. Laien können auch Recht haben, aber es ist genug, um ganze Vorträge zu füllen. Kurz gesagt, der Berg Sinai kann fast überall im Sinai-Halbinsel sein und auch in einem Teil von, sagen wir mal, Saudi-Arabien. Ja? Geh suchen. Es ist aus verschiedenen Stellen klar, dass der liebe Gott nicht wollte, dass wir den Ort der Offenbarung am Berg Sinai als ja, für die Ewigkeit als so ein zentrales Ort betrachten. Wir suchen den Sinai nicht zu viel. Es ist touristisch interessant, wenn man einen Vorschlag hat, um dort heraufzuklettern. Aber die Heiligkeit von Sinai ist ein Jahr nach der Offenbarung verschwunden. Bim Shoch Hayovil, das werden wir nächste Woche sehen können. Hema Yalubahar, man hat einen Shofar-Ton gehört, einen Jovil-Ton gehört. Und damit war die Heiligkeit des Ortes weg. Und wie Ramban erklärt, Nachmanides Ramban, ist die Heiligkeit von Sinai geblieben. Nur ist sie nicht mehr beim Berg Sinai, sondern landete im Heiligtum, im Stiftzelt und später im Tempel. Das ist Sinai mitgenommen. Also haben wir keine Ahnung, wo Sinai ist. Und wenn wir nicht wissen, wo Sinai ist, dann wissen wir auch nicht mit Sicherheit, wo Sin und Elim sind. Nochmals, es gibt vernünftige Vorschläge. Vernünftige Vorschläge heißt nicht, dass sie falsch sind. Das heißt auch nicht, dass sie richtig sind. Das heißt, es ist ein Vorschlag, eine Spekulation, die nicht einfach ohne Begründung ist, aber sie kann auch ganz falsch sein. Gut. Also zwischen Elim und Sinai gibt es die Wüste Sin. Und am 15. Tag des zweiten Monates, also am 15. Jahr, am 15. Tag des zweiten Monats nach dem Auszug aus Ägypten, das ist ein Monat nach dem Auszug. Und dann, Vayilonu Koladat ben Israel, sie beklagen sich. Und sie sagen zu denen, ach, hätte man uns nur unseren Tod gegeben, wenn wir noch in Ägypten waren, und hätten nicht das jetzt erlebt. Rashi sagt, was ist heute geschehen? Sie hatten Brot mitgenommen. 30 Tage haben sie vom Brot gegessen, das sie mitgebracht haben. So kannte ich das in meiner ganzen Jugend. Und eigentlich, bis ich heute daran gedacht habe. Aber sie beklagen sich. Sie haben sich nicht beklagt, weil sie bisher zweimal am Tag eine große Portion hatten und gerade jetzt haben sie die letzte Portion gegessen, sondern wir müssen annehmen, dass sie am Anfang gut gegessen haben und dann immer schlechter gegessen haben. Das heißt, jetzt haben sie nichts mehr, aber es geht denen schon eine Woche nicht so gut. Schon eine Woche, dass sie befürchten, dass sie kein Essen mehr haben. Und wenn sie jetzt kein Essen mehr haben, dann ist jetzt die Lage katastrophal. Ja, man muss verstehen, diese Unzufriedenheit ist nicht in einer Sekunde gekommen, sondern sie kommt allmählich. Und dann wäre es nur gewesen, dass sie noch in Ägypten gestorben sind. Wir haben jetzt, was hier nicht steht, aber was man verstehen muss, wir haben jetzt mehrere Tage schon gehungert. Wir machen uns schon mehrere Tage Sorgen über unseren Kindern, über uns selbst. Ihr habt uns herausgebracht, damit wir im Hunger sterben. Und dann spricht Gott zu Mosche und sagt, ich werde denen Brot aus dem Himmel bringen. So kommt man. Ja? Was sagt Gott dazu? Und es wird sein am sechsten Tag und sie werden vorbereiten alles, was sie heimgebracht haben. Und es wird sein doppelt von was sie sonst kriegen. Und Mosche und Aaron sagten das den Kindern, allen Kindern Israels. Am Abend werdet ihr wissen, dass Gott euch herausgebracht hat aus Ägypten. Und morgens wird ihr sehen die Glorie, die Herrlichkeit Gottes. Als ihr seht, dass ihr eure Klagen auf Gott gehört habt. Ihr beklagt euch bei uns. Was wollt ihr von uns? Gott hat eure Klage gehört. Und so wird ihr sehen. Am Abend wird ihr Brot haben. Fleisch haben. Und am Morgen Brot. Denn Gott hat gehört eure Klagen, dass ihr sich bei ihm über ihn beklagt. Also, sie kriegen Fleisch abends, wir kriegen Brot morgens. Brot morgens, das ist die Manna. Fleisch abends, da gibt es wie nennt man, nicht eine Herde Vögel, sondern was ist?
Ein Schwarm.
Ein Flock, ein Schwarm. Ein Schwarm Wachtel. Sie haben sich einfach bedienen können. Die Wachtel sind nicht, fliegen nicht so gut und nicht so schnell und sie lassen sich leicht einfangen. Nee, es gibt, übrigens, das ist doch was mit dem Dodo geschehen ist. Ist der Dodo so früh verschwunden? Die erste Tierart, die von Menschen ausgerottet wurde. Die konnten nicht so gut fliegen, gar nicht. Und sind einfach 1, 2, 3 gefangen und gegessen worden. Okay, jetzt überspringen wir ein bisschen. Es gibt die ganze Beschreibung vom Mann. Und dann heißt es, und die Menschen sind gegangen. Und sie kriegten jeweils nur so viel, sie fanden zu Hause nur so viel, dass sie nehmen durften. Nämlich ein Omer pro Person. Und man durfte nicht übrig lassen. Und es gibt natürlich Leute, die nicht die Regel einhalten. Und das ist beim 20. Vers. Und es gab Menschen, die davon übrig lassen haben bis am nächsten Morgen. Und es kamen Würmer und es ist verstinken worden, verwesen, fertig. Und dann kam die Sonne und es hat so geschmolzen, Katastrophe, nicht mehr zu essen. Und am sechsten Tag der Woche, also am Freitag, haben sie doppelt Portion gehabt und sind die Fürsten gekommen. Sie sagen, was ist heute? Der liebe Gott, das habe ich schon gelesen, hat Mosche gesagt, es wird doppelt geben. Er hat es nicht erzählt. Offensichtlich. Und jetzt kommen sie und sagen, ups, was ist? Dann sagt Moshe, Vayomer Alehem, 23. Vers, Hu Asher Dibar Hashem, das ist, was Gott gesagt hat. Shabbaton, Shabbat Kodesh, Lashem Achar, morgen ist ein heiliger Tag zu Gott. Et Asher Tofu, Efu, backt, was ihr backen wollt, kocht, was ihr kochen wollt, alles, was übrig bleibt, hält für euch bis am nächsten Morgen. Und das haben sie gemacht und es ist nicht verstinken worden und es wurde nicht befallen von Würmern. Hier stellt sich eine große literarische Frage, die für die ganze Tora relevant ist. Der Ramban macht daraus eine große Sache. Nämlich, Moshe sagt, das ist, was Gott gesagt hat. Wo hat Gott ihm das gesagt? Nirgends steht, dass Gott zu Moshe gesagt hat, dass es einen Schabbat geben wird. Also wo steht's? Nirgends. Die Antwort des Rambans ist sehr wichtig für viele, viele Texte der Tora. Er sagt, Divre Tora, Ashirim b'makom achad v'aniyim b'makom acher. Die Tora, übersetzt heißt das, sind reich an einem Ort und arm an einem anderen Ort. Was das heißt ist, die Tora muss nicht jede Einzelheit immer wiederholen. Nicht alles muss so geschrieben sein, dass alles direkt auf einem silbernen Silbernen Tablette ist. Sondern es darf ruhig sein, weil wir jetzt herausfinden, Moschee erzählt vom Schabbat und er sagt, dass Gott es ihm gesagt hat, dann darf es sein, dass wir bis jetzt warten mussten, um herauszufinden, dass wenn früher Gott mit Moschee gesprochen hat, dass er auch noch was gesagt hat, das nicht in der Tora steht. Natürlich dürfen wir dann die literarische Frage stellen. Warum die Tora sich so ausdrückt? Warum es hätte auch genau umgekehrt sein können, was nach dem Ramban auch gut passen würde. Nämlich Gott sagt zu Moschee, es wird einen Schabbat geben. Und am Ende sind sie zu Moschee gekommen und Moschee hat mit denen gesprochen. Und dann werden wir wissen, was hat Moschee denen gesagt? Was Gott ihm früher gesagt hat. Das heißt, auch wenn ich nicht alles wiederholen will, dann muss es ja nicht sein, dass ich früher auslasse und später wiederhole. Eigentlich gibt es solche und solche Abschnitte in der Tora. Warum hat die Tora hier Schabbat am Anfang nicht erwähnt, nur später? Ich will eine Antwort vorschlagen und damit schließen wir den heutigen Shiur. Nämlich, die Tora können wir auch, wie ich das in diesem Shiur so häufig zum Titel gemacht habe, aus literarischer Sicht analysieren. Das heißt, die Tora ist nicht, Gott behüte, Volksliteratur, mythische Literatur oder was weiß ich, sie ist Gottes Literatur, aber der liebe Gott hat das Recht, genauso die besten literarischen Werkzeugen anzuwenden, als die besten Autoren das tun. Ja, es ist nicht so, dass weil das Wort Gottes ist, dass es jetzt irgendwie langweilig sein muss. Ja? Hier wird das Volk überrascht. Sie wussten noch nicht vom Schabbat. Hätte Moschee schon früher die Mitzvah vom Schabbat bekommen, dann hätten wir gefragt. Wir wissen nicht schon früher. Wir hätten nicht verstanden, wieso die Leute staunen. Nee, wir staunen zusammen mit dem Volk. Wenn wir das lesen, staunen wir als Leser, wenigstens wenn wir jetzt jedes Jahr frisch lesen, ja, staunen wir mit dem Volk. Wir wissen auch noch nicht am Anfang, dass der Schabbat kommt. Wir erinnern uns an letztem Jahr, aber jetzt haben wir es noch nicht gesehen. Ah, erst hier wird es gelehrt. Moschee erzählt uns, was Gott ihm gesagt hat, aber er tut das erst jetzt. Übrigens gibt es eine interessante Gemara. Die Gemara sagt, das, was ich jetzt sagen werde, ist so eine schöne Einfall von Rav Menachem Leibtag. Vielleicht habt ihr mal das Lied gehört, ein englisches, ein amerikanisches Lied, jüdisches Lied. Just one Shabbos and we'll all be free. Ja, just one Shabbos. Das Lied ist bekannt, nicht bekannt? Einige schütteln mit dem Kopf so und andere so. Okay. Das basiert auf einer Aussage, dass sollte das ganze Volk Israel ja, zwei Shabbatot bzw. einen Shabbat halten, dann würden wir gleich erlöst werden. Das steht so in der Gemara und das ist auch eine der Ideen, die Oberrabbiner Goldstein, Warren Goldstein von Südafrika motiviert hat, um den Schabbos-Projekt so zu gestalten, wie er ihn gestaltet hat. Wie kommen wir auf diese ein oder zwei Shabbatot? Die Antwort ist von hier. Kurz vor einer Offenbarung am Berg Sinai haben wir diese Geschichte. Ein Monat nach dem Auszug kommen sie und klagen sie. Dann kriegen sie Mann. Ja, geht eine ganze Woche vorbei. Und am siebten Tag findet das statt. Das heißt, wir sind jetzt 37 Tage nach dem Auszug. Mhm. Noch zwei Wochen und wir haben die Offenbarung der Berg Sinai. Mhm. Mhm. Diesen Schabbat haben wir nicht gehalten. Wer weiß, dass wir ihn nicht gehalten haben? Weil es steht hier, Moshe sagt, wenn am nächsten Morgen weiterhin Manna übergeblieben ist, 25. Vers, Ichluhu Hayom, ist heute, ki Shabbat Hayom Lashem, heute ist Shabbat zu Gott, Hayom heute, lotim tza'u basadeh, findet ihr das nicht auf dem Feld. Sheshet Yomim Tilkotu, 6 Tagen dürft ihr das sammeln. Und Yom HaShvi, am 7. Tag, Shabbat, Lo Yebo. Es ist Shabbat am 7. Tag, da kriegt ihr nicht neue Manna. Vayibo Yom HaShvi, Shabbat am 7. Tag, Yatsu Minam Lilkot, Velo Matzaus, ist da rausgegangen, eine Gruppe Leute, die wollten, sie haben gehört, dass es das nicht gibt, sind sie rausgegangen, sie waren neugierig. Sie haben sich auch da nicht daran gehalten. Das ist übrigens auch eine der Quellen für das Verbot, auch zu Fuß am Schabbat zu reisen. Aha. Man darf nicht außerhalb der Stadt gehen. Nun ja, sie gehen außerhalb des Lagers und suchen Manna und finden nicht. Dann gibt es eine Geschichte vom Mekoshesh Etzim. Mhm. Darf ich bitte? Danke. Ich springe mal. Hier. So. Hier nehme ich hier. Nee, das ist nicht.
Hast du ihn? Den Holzsammler?
Ich bin ja im russischen Ziel immer schon alt. Eine Sekunde.
Ah ja.
So.
Das ist ja ganz woanders,
nicht? Mhm. Nee, stimmt. Darum habe ich den anderen Chumash genommen. So. Darf ich das haben? Es ist in Bamidbar 15. Kapitel, ich war nicht weit davon, aber wo ist er gegangen? So, hier ist es. Ja, 32. Vers des 15. Kapitels des 4. Buch Moschee. Weil Juvne Israel beim Bar und die Kinder Israel waren in der Wüste, weil ihm zu Ishme Koshische Zim und sie fanden jemanden, der Holz gesammelt hat, Bioma Shabbat am Shabbat. Weil Krivu Otto am Ozim Otto Mokoshische Zim el Moshe und die, die ihn gefunden haben beim Holzsammeln, haben ihn zu Moshe gebracht, weil Aaron und zu Aaron, weil Kola Ida vor allem Stammesführer, weil Inichu Otto beim Mishma, sie haben ihn eingesperrt, Kilopo Rashma Yaselo. Es wurde nicht erklärt, was man mit ihm tun soll. Vayom Rashem el Moshe, und der Ewige sprach zu Moshe, Mot yom ha'ish. Er soll sterben. Ragom oto ba'avanim, kol ha'ida michutz la'machane, er soll gesteinigt werden. Mitzu oto kol ha'ida michutz la'machane, sie haben ihn rausgebracht und gesteinigt, und er starb, wie Gott Moshe befahl. Das ist also die Strafe für absichtliches Chilul Shabbat mit Zeugen, ja, trotzdem, dass es heißt, dass wer den Shabbat verletzt, dass er sterben wird. Das ist das. Mhm. Mokoshesh Etzim, jetzt, ich habe einen kurzen Abschnitt gelesen, aber es ist klar aus diesem Abschnitt, dass er sich nicht in einem Tag abgespielt hat. Mhm. Denn sie haben ihn gefunden, sie haben ihn dann genommen, sie haben ihn gebracht, er wurde verhaftet, weil noch nicht klar war, was ist, und eines Tages spricht Gott mit Moshe. Es muss nicht sein, dass das alles innerhalb 2 Tagen war. Ja? Wir wissen nicht, wie lange er versperrt wurde, nur dass die Tora sagt, dass er eingesperrt wurde. Okay? Und und eine Möglichkeit ist, dass das kurz unmittelbar nach Matan Torah war. Okay. Und in diesem Fall heißt es, dass es eigentlich nur eine Woche gab, wo sie den Shabbat gehalten haben. Und dann bereits kamen sie zu Chilul Shabbat. Also sollte man 2 Wochen nacheinander Shabbat halten, ja, dann kommen wir zu Geula. Wir haben es nicht geschafft, 2 Wochen nacheinander. Auf nach dem Leibtag. Okay, das war's für heute.
Danke,
Gerne. Jetzt muss ich zum nächsten Schüler.